Dieser Podcast wird präsentiert von Radikant. Banking mit Win-Win.
NZZ Akzent. Vor einer Woche waren die Nachrichten aus dem Libanon gut und der Jubel groß. Denn zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt. Am Mittwochmorgen waren im Libanon keine Explosionen mehr zu hören, stattdessen Freudentänze und Hubkonzerte. Daniel, du bist unser Nahost-Korrespondent und wohnst selbst in Beirut im Libanon. Wie groß war die Erleichterung der Menschen?
Ja, das war unterschiedlich. Natürlich waren alle froh, dass dieser Krieg vorbei war, dass diese Bombardierungen aufgehört haben der letzten 2 Monate. Ansonsten waren die Reaktionen sehr verschieden. Es gab Hisbollah-Anhänger, die gefeiert haben, das haben wir gerade gehört. Hisbollah selber hat die Waffenruhe sofort als Sieg verkauft. Die Mehrheit der Libanesen war eher, glaube ich, einfach still erleichtert, dass das vorbei ist, aber gleichzeitig auch skeptisch. Und natürlich sind vor allem gleich Hunderttausende der 1,2 Millionen Flüchtlinge, die dieser Krieg ausgelöst hat, in ihre Autos gestiegen und haben versucht, zurück in den Süden zu fahren, um zu sehen, was von ihren Häusern übrig geblieben ist. Dort unten, wenn man da mit ihnen hingefahren ist, dann hat man gesehen, dass von dieser Siegestimmung eigentlich wenig übrig war. Stattdessen wirkt es eher so, als herrsche dort eine sogenannte Stunde Null, also so eine Art wirklicher Moment nach diesem Krieg und bevor man überhaupt realisiert, wie es weitergeht, dieser Moment des Innehaltens, wo viele Leute erstmal begriffen haben, was da über sie kam.
Nach 14 Monaten Krieg haben Israel und der Hisbollah einen Waffenstillstand vereinbart. Nahost-Korrespondent Daniel Böhm ist in den Südlibanon gereist und hat dort Menschen im Grenzgebiet getroffen. Ich bin Alice Grosjean. Daniel, einfach mal zum Anfang kurz. Konntest du einfach so problemlos in den Süden reisen? Geht das?
Ja, ganz einfach war es nicht, und zwar aus 2 Gründen. Erstens ist halt ein gewisser Teil des Südens, also direkt unten an der Grenze, da ist immer noch die israelische Armee. Das heißt, da konnte man aus Sicherheitsgründen gar nicht hingehen, also in das unmittelbare Gebiet an der Grenze. Mhm. Und in die anderen Gebiete, was einfach deswegen schwierig war, weil halt alle gleichzeitig dahin fahren wollten. Also wir haben es am ersten Tag versucht, sind dann auf die Autobahn gefahren und standen im Stau und sind dann beschlossen, wir drehen um, weil es einfach überhaupt nicht vorwärts ging. Mhm. Und ich habe dann von Leuten gehört, die haben bis zu 5, 6, 7 Stunden gebraucht, um da runterzukommen. Man muss überlegen, die Distanz im Libanon sind nicht groß. Das ist vielleicht, wenn man von Bern nach Zürich fährt oder ein bisschen mehr. Es war also alles voll, überall Autos mit vollgeparkt, Frauen, Kinder, 5 Kinder hinten drin, 2 Kinder vorne auf dem Schoß, alles mit Matratzen obendrauf, Gepäck. Manche hatten noch den Roller hinten, also den Motorroller hinten ins Auto reingepackt und so. Also es war, wie wenn die Leute mit ihrem ganzen Hausstand, den sie halt mitgenommen haben, als sie geflohen sind, vor 2 Monaten jetzt wieder zurückgefahren sind.
Also vor allem Leute, die wieder zurück in ihre Heimat in den Südlibanon gefahren sind. Wie stabil ist denn die Situation dort jetzt? Ist es da sicher?
Ja, das ist eben eine ganz gute Frage. Das weiß eigentlich niemand. Ganz am Anfang, als der Waffenstillstand losging, sind alle mal runtergefahren und haben gehofft, dass es jetzt auch wirklich stabil ist und sicher. Aber relativ schnell kam es dann doch immer wieder zu Zwischenfällen. Die israelische Armee hat eben auf Leute geschossen, also nicht direkt, aber hat dann so versucht, Leute zu vertreiben mit Schüssen, die versucht haben, in diese Grenzdörfer zu kommen. Und auch ansonsten gab es in den letzten Tagen immer wieder Zwischenfälle, auch Bombardierungen. Grundsätzlich ist aber so, dass die Abmachung eigentlich stabil sein sollte. Die Idee ist ja, Israel zieht seine Truppen aus dem Südlibanon ab. Mhm. Aber vor allem auch der Hisbollah soll seine Kämpfer und vor allem seine militärische Infrastruktur aus dem Südlibanon abziehen. Mhm. Dieses Abkommen ist ein Resultat von einem 14 Monate langen Krieg. Die ersten 12 Monate waren das eher so Grenzgefechte zwischen Israel und dem Hisbollah. Mhm. Und dann die letzten 2 Monate, seit September, war es dann ein offener Krieg, der sich halt auch durch schwere Bombardierungen der israelischen Armee auf die schiitischen Wohngebiete ausgezeichnet hat. Und da sind halt auch fast 4.000 libanesische Menschen gestorben und getötet worden. Es gab Vertriebene auf der israelischen Seite auch, aber auch gerade in Libanon, da sind über 1,2 Millionen Menschen vor diesen Bombardierungen geflohen. Mhm. Und jetzt ist eben diese Hoffnung da gewesen, dass diese Waffenruhe dieses Leid beendet und die Leute eben zurück können.
Jetzt bist du jetzt selbst in den Süden gefahren, in Richtung israelische Grenze. Wie hast du die Stimmung dort unten bei den Menschen wahrgenommen?
Ja, also die Stimmung war, und das ist eben dann auch interessant, im Vergleich zu diesen Siegesfeiern, die wir eben, oder diesen vereinzelten Siegesfeiern, die es am Anfang gab, war die Stimmung extrem gedrückt. Also ich bin in ein Dorf gefahren, das heißt Maraka. Das ist ein schiitisch bewohntes Dorf im Süden Libanons, in den Hügeln oben. Das ist eine malerische Gegend. Bis in der Woche zuvor, bevor ich da war, fielen dort noch Bomben. Also das Dorf war komplett leer, die Leute sind geflohen. Die einzigen Leute, die noch dort geblieben sind, waren eben Kämpfer des Hezbollah, die sich in die Berge zurückgezogen haben und von dort Israel bekämpft haben mit Raketen. Und jetzt sind die ganzen Menschen wieder zurückgekommen. Und was sie natürlich als erstes tun mussten, waren die Opfer in dem Dorf beerdigen. Es gab 30 Tote. Davon, von diesen 30 Toten, waren 16 Kämpfer.
Was hören wir hier?
Ja, das sind Lieder, die von einem großen Lautsprecherwagen in diesem Dorf abgespielt wurden. Das waren verschiedene Gesänge. Also mal waren es halt Hezbollah-Songs oder so Gesänge, die das Märtyrertum zum Thema haben, also die Tatsache, dass man für eine wichtige Sache stirbt. Und es wurde da immer die ganze Zeit abgespielt, während eben die Leute gewartet haben, dass diese Särge, also die Särge der Gefallenen, eben durchs Dorf getragen wurden. Und da war dann wirklich das ganze Dorf da, also die Leute standen aufgereiht zu beiden Seiten dieser Hauptstraße. Manche hatten ihre Hezbollah-Fahnen, diese gelben Fahnen mitgebracht oder Schals. Also es war eigentlich so eine Atmosphäre, wie man es oftmals aus diesen Dörfern kennt, wenn eben Gefallene zu Grabe getragen werden. Aber was halt vor allem aufgefallen ist, war halt so diese Atmosphäre, die doch sehr, sehr finster war. Ich muss das kurz hier sagen. Normalerweise eben, wenn die Hezbollah ihre Gefallenen zu Grabe trägt, dann tut sie das auch mit einem gewissen Stolz. Und die Leute geben dann an, sie sind eben auch bis zum gewissen Grad stolz darauf, dass ihre Verwandten oder Bekannten für die große Sache gestorben sind. Ja. Aber diesmal wirkte das ziemlich anders. Die Leute hatten sehr leere Blicke, sie schienen sehr geschockt. Viele haben bitterlich geweint, natürlich auch, man darf ja nicht vergessen, das sind ihre Angehörigen, die da gestorben sind. Und das wirkte gerade an diesem Moment, das war nicht die erste Kämpferbeerdigung von Hezbollah, die ich besucht habe. Und im Vergleich zu anderen war das wirklich nochmal eine ganz große, also ein ganz großes Maß finsterer, trauriger und auch wirklich, wirklich geschockter.
Weil es mehr Leute waren, die gestorben sind oder weil das Ausmaß größer war? Oder was hast du das Gefühl, was war der Unterschied?
Ich denke, weil die Leute halt wirklich, als sie in dieses Dorf zurückgekommen sind, nach Maraka gesehen haben, wie schlimm die Lage ist und wie schwer die Schäden, die dieser Krieg angerichtet hat. Man muss ja wissen, Südlibanon, da gibt es ganz viele schiitische Dörfer, Schiiten sind ja eine muslimische Minderheit. Mhm. Und diese Gemeinschaft dort, sie bildet das Rückgrat des Hezbollah. Das ist nicht der erste Krieg, den die führen, das geht schon seit Generationen so. Aber es war eben noch nie so blutig offenbar. Also Leute haben mir erzählt, dass das der bisher härteste Krieg gewesen sei, den sie bisher geführt haben.
Wir sind gleich zurück.
Die Digitalbank Radikant bietet dir das ideale Konto fürs Sparen und Reisen. Die besten Wechselkurse, keine Gebühren und ein Zins von bis zu 1%. Und das alles in einer App. Eröffne jetzt dein Konto in wenigen Minuten und erhalte mit dem Code NZZPOD 50 Franken. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter radikant.com/NZZ.
Bis vor einer Woche wurde Libanon noch bombardiert vom israelischen Militär, vor allem dort im Grenzgebiet im Süden. Wie sieht es jetzt da konkret aus, infrastrukturmäßig? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also das merkt man dann, wenn man von so Orten wie Maraka noch weiter runterfährt. Da wird dann schnell klar, eben viele Dörfer sind noch nicht offen. Vor allem diejenigen, die eben direkt an der Grenze liegen. Dort hat sich die libanesische Armee postiert und sorgt dafür, dass niemand zurückgeht, weil in diesen Dörfern immer noch die Israelis präsent sind und die bisher den dortigen Einwohnern verbieten, nach Hause zu kommen. Ja. Ich bin dann stattdessen weitergereist nach Tyros. Das ist eine Küstenstadt, auch tief im Südlibanon. Und da war die Situation ähnlich deprimierend. Was dort noch wirklich auffällig war, war halt die Größe der Zerstörung. Also die Stadt wurde zum Teil sehr stark bombardiert. Man hat wirklich auf den Straßen lag Schutt und man hat überall zusammengebrochene Häuser gesehen, die dann so aussehen wie so Kuchenlagen, die übereinander liegen mit diesem zerbrochenen Beton der verschiedenen Stockwerke. Aber auch andere Häuser, die jetzt nicht ganz kaputt waren, waren halt schwer beschädigt, da haben dann die Fenster gefehlt oder zum Teil die Infrastruktur war kaputt. Und ich habe dann auch den Bürgermeister getroffen der Stadt und der hat mir dann das auch ein bisschen so in Worte gefasst und in Zahlen. Also der meinte halt, 60 Hauseinheiten sind zerstört. Mit Hauseinheiten, da meint man halt ein Gebäude, das bedeutet, es kann von 3 bis 12 Stöcke, richtig, so richtige Wohnblöcke, die können eben bis zu 12 Stöcke hoch sein. Das heißt, man kann sich dann ausdenken, wie viele Wohnungen kaputt sind und wie viele Leute obdachlos geworden sind. Es gibt kein Trinkwasser, weil die Wasserpumpe, die für die Stadt zuständig ist, kaputt war. Es fehlt an Heizöl und an anderen Dingen und es sind eben tausende Menschen obdachlos geworden. Und nicht zuletzt steht der Winter vor der Tür und der ist im Libanon trotzdem normalerweise mediterranem Klima eben dann auch kalt und sehr feucht.
Es fehlt den Menschen also am allernötigsten. Ist dabei so etwas wie ein Alltag, ist das denkbar?
Das ist eben fast kaum vorstellbar. Und ich glaube, das haben ganz viele Leute eben auch realisiert, dass sie da runtergefahren sind, wie schwierig die Lage jetzt wirklich ist. Und man hat das auch gesehen. Ich bin noch in eine andere Stadt gefahren, Nabatir, das ist ein bisschen nördlicher von Tyros. Und dort ist mir dann aufgefallen, da saß zum Beispiel so ein junger Mann, muskulös, mit schwarzem T-Shirt, saß einfach vor seinem komplett zerstörten Haus und hat geweint. Und man hat das immer wieder mitbekommen. Auch in Tyros, in der Hafenstadt, da habe ich einen Restaurantbesitzer getroffen, der dann gemeint hat, jetzt habe ich zum 5. Mal muss ich jetzt mein Restaurant neu aufbauen. Und all diese Dinge, da kommt halt ganz viel zusammen. Und das macht dann aus diesem Wiederaufbau eine extreme Mammutaufgabe. Und da kommt noch halt ein anderes Element dazu. Und das ist halt einfach, dass es am Geld fehlt, schlicht und einfach, für diesen Wiederaufbau. Man muss wissen, 2006, als Israel und Hisbollah zum letzten Mal sich bekämpft haben und es den letzten Krieg gab, da konnte die Hisbollah danach reagieren und hat dann den Leuten quasi relativ schnell mit Bargeld geholfen, also mit relativ großen Beträgen, recht unkompliziert. Ja. Jetzt ist das Problem, die Hisbollah hat keine Mittel mehr und ist auch finanziell, geht die am Stock. Und der Staat im Libanon ist bankrott, das Land ist in der Wirtschaftskrise seit langer Zeit, der kann auch nicht agieren.
Keine Hilfe zu erwarten.
Richtig, und der Iran, der normalerweise ja die Macht ist, die den Hisbollah unterstützt, auch finanziell, der ist nach den ganzen Sanktionen der letzten Jahre auch knapp bei Kasse.
Mhm. Internationale Unterstützung, ist da was denkbar?
Ja, die Leute dort sagen halt, dass das eigentlich das Einzige ist, was sie retten kann. Das meinte der Bürgermeister in Tyros. Aber die Frage ist auch, wo das herkommen wird. In Libanon waren es ja immer die Golfstaaten, die viel Geld reingepumpt haben in der Vergangenheit. Länder wie Saudi-Arabien oder Kuwait oder Katar. Aber diese Länder halten sich zurzeit zurück. Also die haben immer wieder gesagt, wir wollen nicht mehr in den Libanon investieren. Das ist ein Fass ohne Boden. Vor allem wollen wir nicht so lange rein investieren, solange eben die Hisbollah dort an der Macht ist und die Hisbollah so einen großen Einfluss hat, weil die Golfstaaten sehen das als einen Vertreter des Irans. Und die haben immer wieder gesagt, es gibt Bedingungen für diesen Wiederaufbau und für das Geld. Und das wird nur dann kommen, wenn sich eben in der politischen Ordnung etwas ändert, was einer Entmachtung der Hisbollah wahrscheinlich gleich käme.
Du sprichst die Entmachtung des Hisbollah an. Wenn man das jetzt ganz konkret durchdenkt, würde das bedeuten, dass im Endeffekt jeder einzelne Kämpfer theoretisch seine Waffe abgeben müsste?
Das sind alles Dinge, die noch nicht klar sind. Aber ja, theoretisch, also es heißt in dem Waffenstillstandsabkommen, dass alle Waffen eigentlich nur noch von dem libanesischen Staat und seinen Sicherheitsdiensten getragen werden dürften. Im Libanon haben ganz viele Leute zu Hause eine Waffe liegen. Die Frage ist, wie man das dann umsetzt. Also das sind alles eben offene Fragen. Man ist eben in dieser Stunde, wo null, wie ich es ja genannt habe, sind ganz viele Dinge unklar und vage im Moment noch. Mhm. Und dazu kommt halt auch, dass dem Hisbollah natürlich auch ziemlicher Gegenwind entgegenschlägt nach diesem Krieg.
Im eigenen Land.
Richtig, ja. Auch im eigenen Land. Und man merkt das zum Beispiel im Süden, wenn man weiter nach Osten fährt, dieser Grenze entlang, und in die Christendörfer kommt, die es dort gibt. Denn im Süden gibt es eben auch eine christliche Minderheit. Und die Leute dort haben ebenfalls genug vom Hisbollah und haben die Nase voll von diesen Kriegen. Obwohl ihre Dörfer von diesem Krieg gar nicht so betroffen wurden. Also die haben es ja geschafft, im Vergleich zu diesen schiitischen Dörfern, wo die Schäden enorm sind, sich aus dem Krieg rauszuhalten.
Die christlichen Dörfer wurden also verschont von den Angriffen von Israel?
Ja, richtig. Die Israelis haben dort zwar ab und zu mal am Rand mal ein Haus bombardiert oder haben auch mal ein Auto angegriffen mit der Drohne, wenn sie den Eindruck hätten, das wäre verdächtig. Aber mehrheitlich sind diese Dörfer verschont geblieben von dem Krieg.
Ja, okay.
Und trotz allem sind die Leute halt wütend. Also, weil die Christen sagen halt, wir haben nichts zu tun mit diesem Krieg. Das war ein Krieg zwischen dem Hisbollah und den Israeli. Der ist über uns hinweggegangen, ohne dass wir dazu irgendwie das sagen konnten oder entscheiden konnten. Und entsprechend sind sie auch wütend auf den Hisbollah. Und ich habe dann mit Leuten gesprochen dort, die waren dann ziemlich explizit und haben gesagt, wir hätten gerne gehabt, dass der Hisbollah diesen Krieg noch mehr verliert. Wir wollen sehen, dass der entwaffnet wird. Und wenn der jetzt nicht entwaffnet wird, dann werden wir in Zukunft die Sache selber in die Hand nehmen, was auch immer das heißt. Also man hat da auch auf dieser Seite, auf der christlichen Seite, hat man wahnsinnige Frustration und Wut und eben auch Müdigkeit gespürt.
Mhm. Daniel, lass mich kurz zusammenfassen, die komplexe Situation. Es sind insgesamt auf libanesischer Seite mehrere Tausend, 3.000, 4.000 Menschen gestorben, darunter auch viele Hisbollah-Kämpfer. Es gibt eine große Zerstörung, vor allem im Süden, aber auch sonst im Land. Hunderttausende Menschen obdachlos. Und dazu kommt, jetzt hast du gesagt, eine wirkliche Perspektive, was den Wiederaufbau angeht, was finanzielle Unterstützung angeht, ist auch nicht wirklich vorhanden. Also schon ein sehr düsteres Bild.
Ja, und dazu kommt halt, dass auch nicht klar ist, ob die Kämpfe wirklich vorbei sind. Es gab ja in den letzten Tagen immer wieder, haben die Israeli trotz des geltenden Waffenstillstands, haben sie immer noch Militäraktionen im Libanon durchgeführt. Zuletzt kam es dann nochmal so ein bisschen zu einer Eskalation, als dann auch die Hisbollah wieder anfing, zwei Raketen in Richtung israelische Stellungen zu schießen. Das war alles natürlich im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist, auf einem relativ tiefen Niveau. Aber es zeigt trotzdem, wie volatil die Lage ist.
Ja.
Und es zeigt halt auch, wie schwierig es ist, hier wieder in eine Normalität zu kommen. Weil natürlich für die Leute ist es extrem traumatisierend. Die Leute haben natürlich auch Angst, sie trauen all dem nicht. Ich meine, sie haben alle auch gesehen, wie die Israelis den Gaza-Krieg geführt haben. Sie haben immer noch den Eindruck, dass da vielleicht noch was Größeres kommt. Andererseits haben sie eben auch die Nase voll davon, dass es alle 10 Jahre zum Krieg kommt. Mhm. Und das zieht sich halt quer durch das Land bis eben hin in diese schiitische Gemeinschaft, die normalerweise eben sehr treu oder wo Teile sehr treu dem Hisbollah folgen. Und das hat man dann eben auch in Marrakech, um wieder an den Anfang zu kommen, in diesem Dorf gesehen bei der Beerdigung. Als dann diese Leute zu Grabe getragen wurden, diese Kämpfer, dann hat einer von den Anwohnern, hat mir dann so ein bisschen Vertrauten gesagt, so schau, bei all den Siegesfeiern und bei all dem, wir sind einfach müde, die Leute hier sind einfach müde und sie haben genug von diesem Krieg.
Vielen Dank, Daniel, dass du uns von deinen Eindrücken und deinen Erlebnissen im Libanon erzählt hast.
Danke dir und liebe Grüße nach Zürich.
Das war unser Akzent mit Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Mein Name ist Alice Grosjean. Bis zum nächsten Mal.